Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Beste aller Zweiten hier auf meinsportpodcast.de und natürlich auf allen Endgeräten und Podcatchern, die es da draußen gibt. Ich denke mal, diese Woche, ich kann mich eigentlich nur wiederholen von dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Und ich möchte es auch nochmal tun, denn ich finde, die Wichtigkeit ist diesem Thema einfach auch geschuldet. Und deshalb auch nochmal an der Stelle vollste Solidarität mit der Ukraine und jenen Menschen in Russland, die über die Invasion Russlands in die Ukraine selbst entsetzt sind. Ich selber sage dazu nur, stop war. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, Organisationen zu unterstützen, egal in welcher Art und Weise, ihr investiert da deutlich mehr und es macht deutlich mehr Sinn, dort rein zu investieren, wie zum Beispiel in ein neues Shirt vom Discounter. Nur mal so ein Tipp von mir, ganz persönliche Meinung, ich vertrete da nur meine eigene. War mir aber wichtig, das auch nochmal euch mit auf den Weg zu geben. Es gibt auch genügend Vereine, die sich dafür einsetzen, wo ihr spenden könnt, wo das Geld, wo ihr auch wisst, ihr unterstützt damit nicht nur euren Verein, sondern der Verein kann damit auch den Leuten in Not helfen. So, es ist immer wieder das gleiche Problem, danach wieder auf den Profifußball überzuleiten. Das hat mein Gast heute auch schon mit mir als Gast erfahren dürfen, denn wir haben heute fleißig Podcast-Tausch gemacht und in diesem Sinne, heute dreht sich bei uns alles um den FC St. Pauli und wir hatten seit dem 18. Spieltag, als es auf einmal hieß, Herbstmeister St. Pauli, eigentlich gar nicht mehr so großartig ein Auge drauf geworfen. Und jetzt muss man sagen, ja, St. Pauli zwar nicht mehr der Primus mit 4 Punkten Vorsprung auf Darmstadt, aber natürlich immer noch mitten im Geschäft dabei. Vom Millerton, dem Podcast eures Vertrauens, wenn es um das Thema St. Pauli geht, habe ich mir den Kasche geschnappt. Wir sind schon eingegroovt, wir sind eingesprochen und deshalb nochmal von mir ein Servus.
Moin, 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 Dominik. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, es ist jetzt schön, dass wir hier einen fleißigen Podcast-Tausch hier angestrebt haben. Man muss sagen, du kamst ja ein bisschen ja auch wie die Jungfrau zum Kinde, aber ne, manchmal unverhofft kommt oft, sagt man ja so schön.
Ach so, nicht so schlimm. Ich freue mich drüber.
Ja, und worüber du dich auch freuen wirst, ist die Tabellensituation vom FC St. Pauli, sind wir ehrlich.
Ja, ich bin sehr dankbar, dass ihr gegen Bremen gewonnen habt, muss ich ehrlich sagen. Weil ich ungern, der dritte Platz ist immer scheiße. Es bleibt so. aber nichtsdestotrotz, wir spielen eine Mega-Saison und ich kann ich das gar nicht glauben, dass wir da so weit oben stehen. So, ja, also es ist immer noch so ein bisschen Augenreiben und das ist nicht mehr mein Pauli, ja, sagen, weil ich komme von Grottenfußball aus der dritten Liga. Ich hab so viel Scheiße gesehen, ja. Und jetzt siehst du seit anderthalb Jahren, siehst du so einen wunderschönen Fußball und den Timo Schulz spielen lässt und die Mannschaft ist mega gut. Also es macht einfach Spaß, jetzt auch fußballerisch diesen Verein zu sehen. Und das ist, die stehen zu Recht da, wo sie jetzt stehen.
Ja, wie du schon gesagt hast, Das 2:1 von Heidenheim gegen Bremen war für euch natürlich Gold wert. Nach einer, ich sag's jetzt mal, relativ mauen ersten Halbzeit gegen Dresden eurer Seite aus. An der Stelle nochmal ganz liebe Grüße an Marc Schnatterer. Er hat von mir nämlich was gewonnen. Den Einsatz von mir haben wir eigentlich gar nicht besprochen gehabt, aber er hatte 2:1 getippt. Kannst du dich jetzt auch noch nachträglich bedanken, er hat es gecallt, die Heidenheimer Legende. Naja, aber trotzdem, wenn wir auf zurückkommen zu St. Pauli, man muss ja sagen, ihr hattet 4 Punkte Vorsprung nach dem 18. Spieltag oder zum 18. Spieltag auf Darmstadt, jetzt punktgleich und es sind 5 Tore Rückstand. Trotzdem mit der Leistung bisher in der Restrunde zufrieden?
Ich meine, dass wir nicht ständig spielen können wie die Wunderwaffe, wie so eine Wunderelf, ja. Entschuldigung, natürlich muss uns auch, wir haben da teilweise auch überperformt, müssen wir sagen, ja. Also bei uns war ja dann jeder Schuss ein Treffer, wir waren mega effizient und irgendwann fing es dann halt an, dass Mannschaften naja, unsere Raute geknackt haben und sich darauf eingestellt haben. Die wissen, wie wir spielen. Sie haben Lösungen gefunden. Es hat eine Zeit gedauert, das hat man gemerkt. Ja. Vor allem ist es so, das Spiel gegen Düsseldorf war so ein Eye-Opener, ja, wo wir dann gesagt haben, so, oh, ja, wenn die Mannschaften jetzt so gegen uns spielen, dann finden wir zu wenig Lösungen. Und es ist immer wieder, dass wir, ich glaube, Tim hat da auch mehrere Artikel schon drüber geschrieben. Und es ist halt auch schon eine der, ich glaube, Timo Schulz hat schon mittlerweile die so ein Running Gag. Ja, wir reden gleich wieder über die Dreierkette-Frage in der PK, wenn Tim in der PK ist. Nee, aber das ist halt immer wirklich, da fällt es uns wirklich auch dann teilweise schwer, Lösungen zu finden. So, während wenn wir unser Spiel dem Gegner aufzwingen können, dann passt das halt auch, dann können wir halt auch spielen. Und ich meine, ich war beim Spiel gegen Darmstadt, war ich im Stadion, wo wir 4-0 auf den Sack gekriegt haben. Boah, also es war gar nicht so schlecht, aber das ist halt ein Lieberknechtscher Fußball, das ist halt auch so ein Anti-Fußball, den mag, der ist auch nicht schön. Weißt du, das ist kein schöner Fußball, so. Kann man sich nicht angucken. Aber das sind dann so Spiele, wo du dann halt, dann sagt man sich, ja, okay, lieber einmal 4-0 als 4-1-0.
Ah, der kostet.
Naja, das ist halt auch echt schlimm. Aber das im Zweifel ist es aber so, ja. Dann lasse ich mich einmal von denen halt vorführen. Aber dann muss ich halt an den Fehler arbeiten und wir müssen halt Lösungen finden gegen solche Systeme und gegen solche Spielweisen. Und ich glaube, und da bin ich ein großer Fan wiederum von Timo Schulz, der intensiv mit seinen Co's daran arbeitet, mit dem ganzen Stuff, dass sie wieder in die Spur zurückkommen. Und die Ergebnisse geben ihnen ja recht. Und dann hatten wir natürlich auch, ich hatte es heute in unserem Podcast, der übrigens morgen früh erscheinen wird, falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, darauf zugreifen möchtet, auch nochmal gesagt, wir haben eine mega lange Verletztenliste. Soll man nicht immer aufführen als Grund, aber wenn elementare Stützen ausfallen oder elementare Spieler ausfallen, wie fast die komplette Innenverteidigung, so, das ist halt schon hart. So, ja. Also wenn wir da sind, wir, also auch unsere Sechser fallen aus, es sind halt so Situationen, wo du dann merkst, ja, wenn Eric Smith in der zweiten Halbzeit kam Eric Smith kam in die Partie und sofort lief es anders. Ja, sofort war das ein anderes Spiel. Da muss man halt auch sagen, dass es halt schon ein bisschen eine Qualität ist, die uns dann halt auch manchmal fehlt.
Ja, du hast die Verletztenliste angesprochen, gerade in der Innenverteidigung, Lawrence, Zierreis, Avevor, das sind natürlich auch alles Namen, die ja die Ansprüche haben, in der ersten Elf zu stehen, keine Frage.
Ja, natürlich.
Du hast das System, die Raute, angesprochen. Die Raute gibt es ja in zwei Varianten. Es gibt einmal die schöne Raute, die sehr eng ist und vor allem die Mitte abdeckt, und dann gibt es ja die sehr, sehr offensiv ausgerichtete Raute, wo der wirklich mit einem RM, einem LM und wirklich einem richtigen Zehner spielt. Ist es bei euch, ich werde da mal nicht so ganz schlau draus, kombiniert ihr beide Rauten über ein Spiel hinweg oder würdest du sagen, es gibt eine Tendenz hin eher zu der offensiveren Raute? Wie ist da dein Eindruck?
Mein Eindruck ist eher, dass wir eine eher offensivere Raute spielen, wobei wir diese Rautenform dann halt auch teilweise ein bisschen auflösen, weil unsere Achter quasi immer mit in die Seiten einrücken, auf die gegenüberliegende Seite reinrücken bei Ballbesitz, um Räume zu schaffen, um Überzahlsituationen zu schaffen.
Aber ja auch nur unter einem Deckmantel, wenn man ehrlich ist. Die Position wird nur geschaffen, weil der FC St. Pauli lebt von seiner linken Außenbahn.
Ja, und da leben wir ganz gut von, ne?
Ja. Und auch sehr erfolgreich, klar. Aber man muss ja schon sagen, gerade...
Man muss ja auch schon sagen, dass Luca Zander einer, der mehr Flanken schlägt als, oder mehr damals, eine Zeit lang mehr Flanken geschlagen hat als Baccarada. Ja? Also das ist halt, da sind wir über beide Seiten stark, aber das kommt ja immer auf die Spielsituation auch an, wie du die Außenverteidiger rauslocken kannst, ja, wie du diese Räume schaffen kannst. Und es geht halt da vielmehr darum, Druck aufrechtzuerhalten und die Mannschaften, die vor dir sind, vor Situationen zu stellen, die es nicht lösen können. Ja, und da muss ich mal sagen, das Spiel gegen KSC mal herannehmen, wie wir da das, ich meine, das war das 1-0, gespielt haben über die rechte Außenbahn mit Zander, wer war das noch? Zander, Buchtmann, Irvine am Anschluss und dann war es Giré, der dann abgeschlossen hat nach einem Doppelpass. Da waren 6 Spieler auf engstem Raum, ja, und wir haben uns da Tiki-Taka-mäßig durchgezogen. Ja. Das ging ganz, ganz schnell und ging ganz, ganz direkt. Und ich glaube, das stellt viele Mannschaften vor großen Problemen, dass wir eine Geschwindigkeit am und mit Ball haben und ohne Ball. Ja, also wir sind handlungsschnell, schnell mit Ball und schnell am Ball und technisch versiert. Und ich glaube, das ist für viele Mannschaften in der zweiten Liga, ist das echt schwierig.
Und dann kommt ja noch mit hinzu, dass du halt eben mittlerweile ja auch eine Konstanz gefunden hast, was dein System, das klar, die Raute, aber eben auch, was die einzelnen Positionen der Spieler angeht. Natürlich, wir hatten es bei dir vorhin schon im Podcast, also gerne auch mal im Millern-Ton reinhören. Da habe ich dich ja noch gefragt gehabt, dass die Positionen meines Erachtens nach ein bisschen zu festgefahren sind. Aber es hat natürlich auch den extremen Vorteil, du hast halt gefühlt eine Stammelf, klammert man die Verletzten aus, auf die du halt zurückgreifen kannst. Und du weißt ganz genau, die werden performen. Ist das auch so ein Vorteil, den du siehst bei St. Pauli? Einfach, dass du weißt, du hast dieses Stammpersonal und das wird liefern?
Ja, das wird liefern, finde ich halt immer... finde ich halt ein bisschen auch zu viel Druck auf den Spieler auszulassen. Ich glaube, du hast Spieler, die andere Spieler beeinflussen, positiv beeinflussen können. Du hast zum Beispiel einen Guido Burgstaller, wenn er nicht trifft, ist der läuft in der 89. Minute den gegnerischen Torwart an. Ja, der läuft ihn an und zeigt einfach, dass er da ist. Und er läuft ihn im Sprint an und er läuft ihn nicht einfach so alibimäßig an. Und der zieht alle mit. Ja, oder ein Mackinock, der gegen Karlsruhe sich, der war, also das habe ich von einem Stürmer selten bei uns gesehen, der vorne und hinten, der war Box to Box unterwegs und hat vorne geknipst, hat hinten verteidigt. Ja, das sind Momente, wo du dann sagst, ja, okay, du kannst dich an diesen Spielern aufrichten und du kannst halt auch sehen, welche Spieler wichtig für die Mannschaft sind. Übrigens toller Artikel von Tim diese Woche dazu erschien, welcher Spieler ist wichtig für den Verein und warum. Ja, da gibt es zum Beispiel, da geht es dann um die Expected Difference als neuen Wert. So, ja, wo man sagt, wenn der Spieler auf dem Platz steht, passieren folgende Tore, welchen Einfluss hat er eigentlich? Und dann nimmst du solche, hast du mal Spieler wie ein Mackinock, wie Ditkin, die sich eigentlich um diese freie Position um Burgstaller spielen, die eminent wichtig sind, ja? Die einfach dort die Mannschaft besser machen durch ihre Sprints, die Ditkin anreicht, durch diese Präsenz, die Mackinock hat mit 2,5 Meter im Luftraum, ja, der dann halt auch angespielt werden kann, der immer jemanden gegen sich bindet. Das sind halt Möglichkeiten, Varianten, die zwar wie du es nanntest, eine Statik oder ein statisches Spiel erscheinen lassen, aber die aber total auf den Gegner angepasst sind. Also das ist, da haben wir verschiedene Varianten, die halt mega erfolgreich sind. Ja? Und dann fehlen uns halt jetzt mit beispielsweise Amenido, Aremu und Ditkin fehlen uns halt auch Spieler. Amenido, der in 5 Spielen 4-mal geknipst hat, der fehlt uns vorne teilweise als kreative Lösung. Ja, das zeigen dann so beispielsweise auch die Daten, dass der nicht super performt, ja, immer. Aber der knipst halt dann, weil er halt einfach eine exzellente Technik hat und weil er sich durchsetzen kann und einen Lauf hat. Oder der Aremu, der hinten den defensiven Part auf der 6 spielt, der halt einfach hinten Bums den Laden zusammenhält. Muss man mal so sehen. Das ist schon, wenn du ein System hast, was die Spieler spielen können, worauf sie sich verlassen können, wo sie die Abläufe kennen, ist es ja nicht verkehrt. Ich meine, das ist ja bei euch ähnlich. Ja, also Ballgewinn, umschalten, vertikal nach vorne, die Räume sind klar, wo sie hin müssen. Was, was uns allen halt auch aufgefallen ist, ist, dass, wie soll man sagen, warte, ich habe es nochmal hier, ich habe es mir noch extra nochmal gerade rausgesucht. Einen Moment, wo ist es denn jetzt? Hier ist es. Da ist es, Entschuldigung. Dass ihr quasi mit den, ihr spielt die meisten progressiven Pässe der Liga. Also mit den Pässen schafft ihr es jedes Mal näher ans gegnerische Tor zu gehen. Ja, das sind diese Pässe und das schafft ihr mit einem der niedrigsten Ballbesitzraten, weil ihr einfach direkt nach vorne geht und ihr genau wisst, welche Struktur ihr braucht. Und das ist, da vertraut Frank Schmidt ja auch seiner Struktur. Und es sieht vielleicht ein bisschen wilder aus manchmal, aber ja. Das ist, hat schon alles seine Wege und seine Räume, die er da beackern lässt.
Ist es dann aber vielleicht sogar auch das Ding, jetzt gerade, wenn man jetzt diesen Schwung dann jetzt macht, gegen den Gegner Heidenheim, es sind, du hast es auch schon, wir haben vorhin schon darüber gesprochen gehabt, es sind halt eben auch 12 Buden für euch, die ihr einfach erzielt habt. Das heißt, der Gegner liegt euch an sich. Klammert man jetzt auch die letzten 3 Spiele aus, war ja immer Heidenheim immer so, ich sage jetzt mal, ein relativ blödes Pflaster. Genau.
Ja, auswärts vor allem.
Vor allem auswärts, genau. Aber auch jetzt da, ihr kommt da jetzt zurück und man muss sagen, mittlerweile, der FC St. Pauli hat es irgendwie hinbekommen, wieder schon mal eine Gefahr auszustrahlen, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat. Woran würdest du sowas festmachen? Also, es ist ja natürlich auch für die Gegner, also es ist jetzt, bestes Beispiel, das Spiel gegen Regensburg so. Das hättest du vor 1,5 Jahren nicht noch gewonnen.
Ja, gebe ich dir recht. Ja, aber da wechselst du halt Qualität ein von der Bank. Ja? Dann nimmst du halt einen Giré, der gerade der kam vom Afrika Cup. Den wechselst du ein und der kann halt der überzeugt halt. Ja? So, das ist halt, das ist eine Qualität, die du dann hast. Also das ist ja ein Unterschiedsspieler, ja, den du da bringst. Und der, obwohl er nicht fit ist, trotzdem einfach der Mannschaft ein Zutrauen gibt, ja, ein Selbstvertrauen gibt. Und das war ein bisschen vorhanden gekommen, es wackelte ein bisschen. Ne? Also wir gewinnen auch nicht, wenn wir nicht 100% geben. Wenn wir nur ein bisschen nachlassen, dann kriegen wir Probleme. Das ist immer die ganze Saison so. Wenn wir nur ein bisschen nachlassen und nicht unseren Fußball spielen, nicht unsere Intensität bringen, die wir bringen müssen, das hat Timo Schulz auch gesagt, wir dürfen nicht nachlassen, wir dürfen das nicht, wenn wir nicht unser Spiel spielen und nicht unsere Intensität bringen, haben wir es in dieser zweiten Liga schwer.
Siehe das Spiel gegen Hannover zum Beispiel.
Ja, genau. Richtig. Und ich hasse diesen Ausdruck Mentalität. Das hat damit nichts zu tun.
Okay, Herr Reus.
Ja, genau. Das ist aber, ich finde den Begriff Intensität viel wichtiger. Das ist nämlich die Bereitschaft. Ja, die Bereitschaft, wie du den Spieler anläufst. Das ist für mich, das hast du gegen Hannover, von dir erwähnt, das Spiel, ganz deutlich gesehen, da waren wir zu weit weg, da waren wir nicht gallig genug, um in dieses Spiel reinzukommen. So, dann wirst du halt vorgeführt und verlierst. Bums. Das ist so. Ja? Das ist auch okay. Kann ich auch mit leben.
Was mir halt auffällt, wenn ich da kurz reinkrätschen darf, wenn ihr verliert, dann halt immer gleich so, dass es ein bisschen wehtut, wenn man aufs Ergebnis guckt. Ich habe eher so den Eindruck, jetzt beim kommenden Gegner mit Heidenheim, da ist mehr so die schwäbische Mentalität, da sagt man halt so, ja moi, also ja gut, da verliere ich. Dann verliere ich halt einmal viermal mit 1-0, bevor ich einmal, da verliere ich doch lieber viermal mit 1-0, bevor ich jetzt hier einmal mit 4-0 da den Platz verlasse. Also Kalle. Mhm. Und ihr macht es halt genau andersrum. Und das ist ja eben auch, guckt man sich jetzt mal nur die Heimbilanz an, auf die ich auch noch zu sprechen kommen will. Es treffen ja die zwei besten Heimmannschaften aufeinander. Ich meine, sind es 29 Punkte? die ihr bereits daheim geholt habt. Also auf jeden Fall ist es...
Wir haben ein Spiel verloren.
Ja. 9 Siege und nicht ein Unentschieden, ne? Also das ist halt auch... da musst du halt auch erstmal hinkommen. Und da musst du halt auch dann erstmal dich platzieren können. Und was ich halt ganz interessant finde, ist dabei halt auch noch diese extreme Coolness, die ihr ausstrahlt vor dem Kasten. Und da war für mich... Das ist jetzt blöd, weil du hast mir schon gesagt, du hast das Spiel nicht gesehen. Trotzdem, vielleicht findest du da eine Erklärung für. Ihr seid ansonsten extrem cool vor dem Kasten. Und dann kommt dieses Spiel gegen Dresden, wo du 4-mal Aluminiumpech hast und in der zweiten Hälfte dich einfach nicht belohnst. Also, ist es auch so nach dem Motto, Mund abwischen, weiter geht's? Oder glaubst du, dass sowas was macht mit der Mannschaft?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass du dir die Chancen erspielt hast, 4-mal das Aluminium zu treffen. Dass du gezeigt hast, nee, wir gehen hier nicht wie in der ersten, ich glaube nämlich eher, dass das ist ein Gesicht, das du dann zeigen kannst und sagen kannst, das, was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben, es kann doch nicht unser Ernst gewesen sein. So gehen wir hier nicht vom Platz. Und dass dann die Intensität zugenommen hat und sich dann, ich meine, dass wenn du, man kann jetzt spekulieren, wenn er 5 Zentimeter tiefer ist, dann hat ihn der Torwart bei dem einen Ball, wenn er dann 10 Zentimeter weiter links geht, dann geht er vorbei. Aber weißt du, du hast ja die Chancen erspielt, da 4 Dinger zu machen. So. Und ich glaube, dass mal fallen sie rein, mal fallen sie nicht rein. Und wir hatten bisher immer das Glück, dass sie reingegangen sind, weil wir halt auch individuelle Qualität haben. Das muss man sagen. Wir haben mehrere Unterschiedsspieler auf ihren Positionen. Lead Pacarada beispielsweise will ich da auch noch mal kurz hervorheben. Wir haben einen Giré, wir haben einen Burgstaller. Das sind halt Spieler, ein Giré, der eine unfassbare Technik hat. Von dem Timo Schulz damals in der letzten Saison noch gesagt hat, der weiß gar nicht, wie gut er ist. Ja. Und der jetzt, irgendwie habe ich das auch mitgekriegt, dass Herr Schweinsteiger sich dazu ablässt, mit ihm so SMS zu schreiben und so. Ne? Das ist alles jetzt schön, aber weißt du, wir können auch mit der ersten Liga mithalten. Mhm. Wir haben gegen Union kein schlechtes Spiel gemacht. Ja.
Da war haben wir eher nicht. Ja, bisschen Pech.
Und, ja. Aber das ist Fußball. Ne? Du hast mal hast du Pech, dann hast du Glück. Aber wir haben versucht, gegen Dresden das Glück zu erzwingen. Wir haben uns die Chancen erspielt und haben 4 Aluminiumtreffer gelandet. Und wenn das 5 Zentimeter tiefer ist, dann ist der drin manchmal. So, das ist halt so. Ja? Also du kannst auch nicht über das. Timo Schulz ist in der PK auch das gefragt worden, so, ja, müsst ihr da noch mehr Torschusstraining machen? Und er so, was soll das denn jetzt? Die haben viermal Aluminium getroffen, ja. Aber als ob ich jetzt trainieren würde, dass die 10 cm tiefer schießen. Man muss jetzt auch ein bisschen schmunzeln dabei, ja.
Mich würde interessieren, wie dieses Training aussehen würde.
Ja, genau, mich auch. Aber er musste selber schmunzeln und sagte so: Nee, wir trainieren ganz normal weiter, wir spielen unser Spiel. Und das ist genau das, was Frank Schmidt ja auch macht. Er spielt sein Spiel. Er will, dass seine Mannschaft das auf dem Platz umsetzt, was er denen vorgibt. Und unser Trainerteam gibt tolle Sachen vor, finde ich. Also du siehst die Leidenschaft, mit der sie spielen, diese Coolness, die du angesprochen hast, dieses Selbstbewusstsein, das wir haben wir uns erarbeitet über die letzte Saison. Ich habe damals in der Hinrunde schon gesagt, dass wir einen geilen Fußball spielen. Wir spielen guten Fußball. Es fehlen nur 2-3% oder 2-3 Stellschrauben, die nicht da sind. Und dann gab es mit Marmoush die Stellschraube, die gekommen ist, die uns auf ein anderes Level gehoben hat in der Rückrunde. Dann kam Burgstaller zurück, von dem du merktest, dass wenn er auf dem Platz steht, dass wie er die Leute beeinflusst, wie er das Spiel beeinflusst von uns. Jetzt haben wir zur neuen Saison Marcel Hartl geholt, der unfassbar gut spielt, finde ich. Irvine auf der anderen Position, der immer so stark sich aussieht, von dem man das nicht erwartet, aber der eine krasse Präsenz hat, eine Physis hat, kopfballstark ist. das sind halt Spieler, mit denen du quasi eine Mannschaft bereichert hast. So. Und dann natürlich, wie eben erwähnt schon, Giré und Burgstaller. Das sind halt Maschinen vorne. Ja? Also krass. Krasse Spieler.
Welchen Key machst du aus? Was wird entscheidend sein eben jetzt für Freitagabend?
Ich glaube, dass wir mit Tempo hinter eure Ketten kommen müssen. So, mit viel Tempo. So, aber ich weiß ja nicht, wie Frank Schmidt jetzt spielt, ob er jetzt tatsächlich, ich hatte das ja in unserem Podcast jetzt eben auch erwähnt, dass ob er vielleicht mit einer Dreierkette spielt, weil es halt wirklich eine effektive Möglichkeit ist, uns so vor wirklich große Probleme zu stellen, oder ob wir unser Spiel spielen dürfen. Und wenn wir unser Spiel spielen, dann sind wir schnell, druckvoll, intensiv, technisch stark und das kann sehr schnell werden. So, und dann weiß ich wirklich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass wir wenn wir unseren Stiefel durchspielen, dass wir ganz schnell 2-0 führen.
Da decken sich unsere Tipps ja auch. wenn ich das mal soweit sagen darf. Ich nehme jetzt einfach mal meinen vorweg. Ich habe gesagt gehabt, der FC St. Pauli führt 2-0. FCA kommt zurück und es wird ein 4-3. Denn für alle, die sich, also wenn ihr euch für die zweite Liga interessiert, warum erzähle ich es euch überhaupt? Aber das Spiel Heidenheim gegen St. Pauli ist ein Torgarant. Es sind 19 Treffer in den letzten 3 Spielen. Also das ist pervers. Und man muss auch sagen, da sage ich auch als Reporter vom Fanradio von Heidenheim, es macht einfach Bock, diese Spiele auch zu kommentieren und anzuschauen. Denn da ist, aus dem Hinspiel kann ich sagen, ich hoffe, dass wir nicht nochmal mit Dreierkette spielen. Aber im Endeffekt, es ist für einen neutralen Zuschauer, es ist für die Fans im Stadion, es ist immer ein herzzerreißendes Spiel und es macht immer Bock anzuschauen. Du sagst hier für 2-0, wie geht's aus?
3-1 für uns.
3-1. Wenn ihr 2-0 führt, heißt 2-1 und dann 3-1, ist so dein Spielverlaufstipp?
2-0, 3-0 und ihr macht es 3-1 in der 73.
Ja gut, das reicht. Dann reichen 6 gute Minuten, dass dann mein Tipp in Erfüllung geht. Das habe ich aus dem Darmstadt-Spiel gelernt. Nee, man muss ja auch sagen, eine Info ja noch für alle ZuhörerInnen des Podcasts aus dem Ballungsraum St. Pauli und drumherum. Es gibt noch Tickets, Stand jetzt. Ihr dürft voll auslasten.
Genau.
Es kehrt Gott sei Dank irgendwie auch wieder ein bisschen Normalität ein. Ich finde es auch völlig zu Recht zu sagen, die Masken bleiben dann auf. Von dem her, ich weiß jetzt gar nicht, ob es
2G plus.
2G ja, plus, genau. Richtig. Deshalb lasst euch testen. Bei uns in Baden-Württemberg zählt ein Booster als Test. Als Testersatz, ich weiß gar nicht, wie das bei euch im Norden oben ist.
Ich bin nicht im Norden, leider. Ich bin in Wiesbaden, deshalb.
Ach Mensch.
Ja, ich bin so in der Mitte gefangen.
Ist auch nicht schlecht. Naja, die Regeln gibt es ja auf jeden Fall auf der Homepage vom FC St. Pauli. Genau. Könnt ihr nachschauen. Ansonsten, ich bin gespannt, worauf ich noch ein bisschen Bock hätte. Ich hoffe, du hast noch anderthalb Minütchen da. Wir müssen jetzt wir haben jetzt ja jetzt unsere Expertise, legen wir jetzt auf die Seite, okay? Nachdem wir jetzt hier gefachsimpelt haben. Ich würde einmal gerne den Spieltag mit dir durchtippen. Zwar genauso aus dem Bauch raus wie ich jetzt hier, weil ich habe festgestellt, je mehr ich mir Gedanken drüber mache, desto schlechter sind meine Tipps und ich muss jetzt einfach auch mal in die Qualität.
Schlechter für euch oder für die
Nee, ich muss jetzt hier einfach auch mal für mein Selbstwertgefühl, muss jetzt einfach mal eine Runde raushauen und das Ganze jetzt mal spontan machen. Davor habe ich immer schön meinen Gästen erzählt gehabt, so, ja, bereitet euch bitte noch kurz auf die Spieltage vor. Jetzt denke ich mir, nö, gleiches Recht für alle. Wir machen das jetzt hier aus dem Bauch raus. So, in diesem Sinne, ich setze ganz kurz ab. Ihr gehört jetzt ganz kurz Werbung und dann gibt es die Tipps im Schnelldurchlauf von Kasche, von Millerton und meiner Wenigkeit. Bleibt dran. So, willkommen zurück. Interessant, dass ihr euch tatsächlich jetzt hier noch die Tipps gibt, aber das ist genau das richtige Engagement, der richtige Einsatz für die Beste aller Zweiten. So, wir haben den Freitag, das erste Spiel, das Ergebnis haben wir durch. Check. Ja. Jetzt Aue gegen Karlsruhe, dein Tipp.
Der ewige Mendel. 1-2.
1-2, ich bin mit einem Unentschieden gegangen. Ich habe auf 3-3 getippt. Ich glaube, der Spieltag wird torreich. Dann kommen wir zu Schalke Hannover. Samstag, 13:30.
2-1.
Ich dachte, dass du vielleicht jetzt aus Fansicht sagst, na komm, lass Hannover gewinnen.
Nee, Achse des Blöden, nee.
Ich glaub sogar auf ein 3-0 für Schalke und Terodde bombt weiter. Jetzt ganz interessantes Spiel. HSV eine Woche lang nicht hat antreten können. Deshalb jetzt das Spiel in Düsseldorf. Was glaubst du?
Ich werde doch nicht für den HSV tippen. Nee, da bin ich beim 1-0 für Düsseldorf. Ich weiß, dass es falsch ist, aber 1-0 für Düsseldorf.
Ich glaube, jeder aus Düsseldorf würde dir gerade mit Handkuss diesen Tipp entgegennehmen.
Die können Mannschaften wirklich vor Probleme stellen. Also, wie gesagt, wir haben da richtig schwer, richtig Federn gelassen. Ich fand, das war unser schlechtestes Spiel.
Ja, das
Spiel gegen Düsseldorf.
Ich finde auch Düsseldorf ganz, ganz unangenehm und deshalb wundert es mich, dass die solche Probleme haben. Allgemein ja hinten Tabellenkeller.
Ja, aber die haben einen guten Trainer jetzt mit Daniel Thune. Der hat ja noch eine Rechnung mit dem Gegner offen.
Stimmt allerdings auch wieder. Vielleicht wechselt er sich selber an und köpft das Ding in der 90. Ja. rein, wer weiß. So, Duell im Keller, wo es auch gefühlt um alles geht, Sandhausen gegen Rostock.
2-1.
Ich bin hin und her gerissen. Entweder Sieg Rostock oder Unentschieden. Ich gehe spontan mit einem Unentschieden. 1-1.
Sandhausen ist auch so eine Anti-Mannschaft. Ey, die sind einfach abgezockt. Ja? Die sind, ich glaube, Rostock kommen spielerische Mannschaften gut entgegen. Also das hast du ja gegen Schalke gesehen, wo sie dann schnell auskontern konnten. Aber Sandhausen ist eine Zockermannschaft. Die sind abgewichst ohne Ende. Echt, wirklich, das ist unangenehm.
Ja, siehe den direkten Eckstoß zum Beispiel. Überragend. Ja, aber vor allem ja Sandhausen auswärts. Ja, extrem unangenehm.
Ja, total.
Interessant, wie sich da auch die Punkte zusammensetzen. Vielleicht sollte da mal Heidenheim und St. Pauli eine Scheibe vielleicht ja mal bei Sandhausen, was die Auswärtsbilanz angeht, abschneiden. Mhm. So, absolutes Topspiel, tatsächlich, neben unserer Begegnung. Bremen gegen Darmstadt.
Boah, das ist echt. Aus Fansicht müsste ich sagen, unentschieden. Bin ich aber nicht für. Ich finde Darmstadt, auch wenn sie hier bei mir noch, wenn es bei mir hier um die Ecke ist, die haben da oben nichts verloren, echt ganz ehrlich. Das ist kein schöner Fußball, den die spielen. Das ist, dann, ich gehe auf ein 1-0 für Bremen. 2-1 für Bremen, 2-1 für Bremen.
Ich bin mit einem 2-2 gegangen. Ich glaube tatsächlich, dass sich oben nicht viel ändern wird unter den ersten drei. Ja.
Also ich darf ja noch träumen, ne?
Ich wollte gerade sagen, also träumen ist erlaubt und vor allem aus dem Bauch raus tippen, dann ist schon fünfmal erlaubt. So, ja. Drei Spiele haben wir noch, den Sonntag. 13:30, Nürnberg empfängt Dynamo Dresden.
Boah, das wird ein richtig langweiliges Spiel, glaube ich. Boah, das ist echt, sorry, das ist wirklich richtig langweilig. Weil ich hier ein Fan von Mats Möller-Dahli bin, tippe ich auf ein 1-0 für Nürnberg.
Ich finde es interessant, da decken sich unsere Einschätzungen. Wenn ich die Begegnung so lese, denke ich mir, das ist ein klassisches 0-0-Spiel, tatsächlich.
Ja, total langweilig.
Weil Dresden muss hinten dicht halten. Die müssen in Nürnberg einen Punkt mitnehmen, im besten Fall eben durch ein 0-0. Und bei Nürnberg ist das ist für mich auch dieses klassische Ding von, wir können, wenn wir wollen, richtig schön attraktiven Fußball spielen, aber wir wollen halt auch nicht immer.
Ja, genau. Das stimmt schon, ja.
Kiel gegen Ingolstadt. Aber das ist so. Ja, nee, bring erst den. Mach ruhig gerne erst den anderen Gedanken fertig.
Ich fand das Spiel gegen Nürnberg, das Auswärtsspiel in Nürnberg, das fand ich so zäh. Also Nürnberg hat auch keinen Spaß gemacht, sich das anzugucken. Das ist einfach, nee. Also nur, weil ich Fan von Mats Möller-Dahli bin. Weil ich immer noch traurig bin, dass er nicht zu uns gekommen ist.
Schnief, schnief. Die Packung Tempos habe ich immer noch parat übrigens. Kiel Ingolstadt.
Klares 3-1.
Ich traue tatsächlich Ingolstadt einen Auswärtssieg zu und sogar ein 0-2. Die wollen, ich habe den Eindruck, Ingolstadt will nicht als Letzter absteigen. dass es mit 16 nichts mehr wird, das ist uns irgendwie allen klar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich mit dem letzten Platz zufrieden geben und die werden nochmal zum Zapfenstreich blasen.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, Kiel macht da den Sack zu. Also das ist,
wären wichtige Punkte. Vor allem, wenn man sich deine anderen Tipps anguckt, bräuchte Kiel die 3 Punkte tatsächlich. Ja, und dann noch ein Spiel, wo man witzigerweise noch so vor 6 Wochen oder vor 8 Wochen noch gesagt hätte, absolutes Topspiel Nummer 3. Mhm. Und jetzt auf einmal im Niemandsland der Tabelle und mit Regensburg sogar auf einmal wieder abstiegsgefährdet. Paderborn in Regensburg, so rum.
In Regensburg immer schwierig, ja. Muss man ja sagen, Regensburg auch eine heimstarke Mannschaft, da tun sich Mannschaften generell schwer. Ich mag den Trainer der Paderborner nicht, mag seine Spielart, aber dennoch, weil er ja Impfgegner ist, deshalb mag ich ihn nicht. Muss man ja auch mal Antipathie sein. Da ich aber gebürtig aus Paderborn komme, gehe ich mit dem SCP.
Ich erfahre durch das Tippspiel mehr über dich als in 30 Minuten Podcast. Interessant.
Du stellst die falschen Fragen.
Ich wollte gerade sagen, ich muss an meiner Fragenstellung ganz, ganz, ganz dringend arbeiten. Oder das Tippspiel nach vorne ziehen.
1-2 für Paderborn.
Oder ich drehe einfach in Zukunft um, Tippspiel nach vorne, fertig. Nee, ich glaube tatsächlich, dass Regensburg punktetechnisch wieder gleichzieht mit Paderborn. Und sich so ein bisschen aus der Misere kickt. Weil bin ganz ehrlich, ich finde irgendwie das, was um Regensburg entstanden ist, vereinstechnisch sehr, sehr sympathisch.
Ja, ich finde es auch, St. Pauli hat ja auch etwas mit Regensburg zu tun, und zwar ist Roger Stilz unser Leiter, ehemaliger Leiter des NLZs, langjähriger Leiter, als, ich glaube, ist Sport- oder Geschäftsführer, Nachfolger von Christian Keller geworden in Regensburg. Und haben wir jetzt unseren Beitrag geleistet, dass der Verein sich da etablieren kann. Ich finde es schön, wenn die dabei sind, aber ganz ehrlich, das ist für mich sind nette. Ich habe auch immer nette Gespräche gehabt mit den Jungs dort, aber da blutet bei mir kein Herz. Das ist mir eigentlich so ein egaler Verein, wie Ingolstadt.
Ja, das ist. So. Natürlich, wenn man jetzt so guckt, aber an sich wäre doch für dich eigentlich mit Sitz in Wiesbaden doch gerade so die Vereine auch gar nicht so verkehrt. Mal schön in den Süden also fahren.
Auswärtsfahrtstechnisch auf jeden Fall, wenn es wieder richtig geht, sind diese Vereine natürlich für mich da ein bisschen erreichbarer, aber an sich ist es halt, es gibt kaum Vereine, die mir egaler sind, sagen wir es mal so.
Was dir zum Beispiel nicht egal ist, ist ja natürlich die Endplatzierung vom FC St. Pauli. Wo schließt du die Saison ab? Auf welchem Platz?
Auf Platz 2.
Direkter Aufstieg. In diesem Sinne, Kasche, vielen lieben Dank. Das ist jetzt auch alles gut. Ich hoffe, nur einfach ein bisschen heiser und dass die Gesundheit ansonsten auf grünem Balken ist. Ich sag danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt auch bei mir im Podcast. Ziemlich ähnliche Zeitaufteilung. Ich war ein bisschen schneller. Hier jetzt auch noch deine Expertise zum FC St. Pauli hast preisgegeben und natürlich auch unseren HörerInnen des Podcasts präsentiert hast. Ich kann nichts anderes sagen, als allen da draußen eine sportliche und eine sehr gesunde Woche zu wünschen. Passt auf euch auf. AH+L, ihr wisst Bescheid. Und im besten Fall, auch wenn es langsam im Raum steht, dass man vielleicht auch ohne Maske rausgehen kann, überlegt es euch vielleicht zweimal. So viel zu meiner Meinung. Aber das Schöne ist ja bei mir im Podcast, ich gehe ja nicht mit meiner Meinung raus. Kasche, ich ziehe mein Mikro runter. Die letzten Worte des Podcasts gehören dir.
Passt bitte bei alle auf euch auf, bleibt gesund. No war. Dankeschön.
Und los. Die beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de.